Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Die Ruhe vor dem Sturm, das ist so ungefähr die Ausgangslage in dieser Woche und in der 124. Folge des Podcannstatt. Ich begrüße Marco Schumacher hier mir gegenüber. Marco, servus.
Hallo Philipp.
Wir stehen endlich wieder in unserem gewohnten Studio-Setup hier im Pressehaus in Stuttgart und ich hoffe, das wird sich entsprechend positiv auf die Soundqualität auswirken. Grüße gehen raus an Christian Pavlic, der seinen Urlaub gerade genießt, uns aber nachher nochmal kurz zugeschaltet werden wird. Wir wollen uns heute aber kümmern um die Themen, die so wirklich anstehen. Wir haben zum ersten Mal wieder ein Pflichtspiel, auf das wir zurückblicken können, nämlich der DFB-Pokal-Auftritt in Rostock. Marco, du warst vor Ort, kannst also Eindrücke liefern.
Ich hatte das Vergnügen, das stimmt, ja.
Dann schauen wir uns die VfB-Woche an, da ist einiges passiert an Neuigkeiten, Personalien, Trainingsbetrieb, Sponsor, ein deutscher Meister ist zurück. Wir haben den NLZ Newsflash dabei und kümmern uns dann natürlich ausführlich um das anstehende Landesduell gegen den SC Freiburg, das den Bundesliga-Auftakt der 58. Bundesliga-Saison für den VfB Stuttgart markiert, beziehungsweise die 58. Saison insgesamt der Bundesliga für den VfB nicht ganz, denn er ist ja erst wieder aufgestiegen. Marco, Rostock 1-0, man könnte sagen, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Man könnte aber auch sagen, es war das erwartet schwierige Spiel zum dritten Mal in Folge an der Ostsee gegen einen kampfstarken Gegner aus der dritten Liga. Wie hast du es denn gesehen da oben?
Ja, genau so war es. Ja. Also ich war sehr gespannt, wie sich der VfB präsentieren wird. Hatte ja wieder mal sehr wenig zu gewinnen und sehr viel zu verlieren. Und muss sagen, dass ich doch recht angetan war von der Spielweise, vom Spiel, vom gesamten Auftritt. Also die haben die Aufgabe sehr, sehr seriös, sehr konzentriert gelöst. Haben, finde ich, dann, es wurde unnötig spannend am Ende. Das ist der Punkt, den man ansprechen muss. Aber ansonsten fand ich es einen recht stabilen Auftritt, muss ich sagen.
Das ist tatsächlich so gewesen, ja, denn Sportsfreund Darko Chulinov, glaube ich, hat
erster Ballkontakt,
glaube ich. Das Ding mit dem ersten Ballkontakt auf dem Fuß.
Aber toller Spielzug.
Ja, super Spielzug, war schön gemacht, aber schlussendlich hat es dann einfach nicht gereicht. So ein Ding ist eigentlich das, was Spieler immer sagen und Trainer immer sagen, so muss das Spiel killen mit so einer Aktion. Das hat
genau, haben wir in der Halbzeit auch besprochen. Jetzt ein zweites Tor nachlegen und dann ist das Spiel beendet. Dann werden die Zuschauer ruhig, dann ist es entschieden. Ja, dann kann man sich da auch sogar noch ein bisschen Kraft sparen und das runterspielen. So wurde es, wie gesagt, war total unnötig, dass es noch spannend wurde hinten raus. Wie es dann halt so ist, wenn die Bälle vorne reinfliegen und Chulinov dann auch noch hinten falsch steht. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, am Ende eine Runde weiter und weiter geht's.
Was kann man denn sagen zur Taktik, zur Spieltaktik und auch zum Spielsystem, das Matarazzo anwenden hat lassen? Ist das schon ein Fingerzeig gewesen, vielleicht für mehr?
Ja, ganz sicher, ja. Also ich fand's ein gutes System. Drei, zwei, vier, eins. Ja, also stabile Dreierkette hinten. Mir hat der Kaminski in der Mitte gut gefallen, sehr abgeklärt. Er hat ja auch schlechte Spiele gehabt dann am Ende der vergangenen Saison, wo er unsicher wirkte. Diesmal hat er sehr stabil gewirkt. Ja, davor Endo und Mangala. Ja. Endo, wie immer, gut war er, hat aber einen riesen Bock drin gehabt, den man von ihm eigentlich nicht kennt. Ansonsten unser Bodyguard, wie der Sportdirektor sagt, guter Auftritt. Mangala, auch verbessert, sehr gedankenschnell, ja, also guter Spieler. Und dann davor die Viererkette mit Castro, die Davi in der Mitte, links Silas, rechts Massimo. Also mir haben vor allem Castro, die Davi gut gefallen, die zwei Routiniers. Ja, also Castro, ich hatte das Gefühl, dass ihm die Kapitänsbinde so ein bisschen mehr Verantwortung gibt. Ja, dass er auch selber das Gefühl hat, er muss jetzt ein bisschen mehr machen als irgendwie immer nur saubere Pässe spielen. Und er hat sich gezeigt, er war da. Also fand ich gut. Ja.
War für mich tatsächlich auch das, ich habe es vom Fernsehen nur gesehen, aber für mich tatsächlich auch das, was mir am meisten auffiel. Er hat nicht umsonst von uns die Spielnote 2 bekommen, bei den meinen VfB-Noten war Player of the Match auch. Und man hat schon gesehen, dass er einfach zum verlängerten Arm des Coaches irgendwie avanciert auf dem Platz. Er hat vor allem mit den Jungen viel gesprochen, Laufwege angezeigt, Optionen aufgezeigt, war ständig am Organisieren, am Machen und am Tun und hat mit seiner, sag ich mal, ich will nicht sagen genial, aber doch mit seiner vorwitzigen Hackenablage diese Situation vor dem möglichen 2-0, das Chulinov dann vergibt, erst eingeleitet, also war rundum gutes Spiel. Und auch bei Daniel Didavi hat man gesehen, dass es ein Spieler ist. Er ist ja oft bei vielen Fans nicht so gut gelitten und kommt in der öffentlichen Betrachtung manchmal nicht ganz so gut weg, aber man hat halt einfach gesehen, dass das ein Spieler ist, auf den der VfB Stuttgart in der kommenden Runde jetzt mit so einer jungen Truppe, wie er sie nun mal hat, eigentlich nicht verzichten kann.
Absolut, ja. Ich habe auch mitgekriegt in der Sommerpause die Diskussionen, die es gab hier und da bei Fans in Foren, sonst wo, ob man denn die Davi denn noch braucht, ob man den nicht irgendwie loswerden kann. Also wenn die Davi fit, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber wenn die Davi fit ist, ja, und wenn er Lust hat und motiviert ist, und das ist er im Moment, dann ist es natürlich ein toller Spieler, ja, der dem VfB extrem helfen kann. Deshalb wünschen wir uns, dass er fit bleibt. Und was Castro betrifft, du hast angesprochen, dass auch er ein toller Fußballer, auch das wissen wir. Ich hatte mir bisher immer gewünscht, dass er so ein bisschen sich mehr zeigt, ein bisschen eine andere Körpersprache hat und nicht irgendwie da nur so teilweise ein bisschen unbeteiligt rumsteht. Und das Gefühl hatte ich jetzt in Rostock, dass das anders geworden ist. Also deshalb, es gab so ein paar Erkenntnisse, aus denen man durchaus Hoffnung ziehen kann jetzt für den Bundesliga-Start.
Da blickt man nachher nochmal drauf, wenn wir über das anstehende Spiel jetzt sprechen, was die Erwartungen, was die Hoffnungen, was die Perspektiven angeht. Was natürlich auch noch ein großes Thema war, Marco, es war das erste Spiel für den VfB Stuttgart seit dem 9. März. Arminia Bielefeld war da zu Gast in der Mercedes-Benz-Arena, das vor Zuschauern stattfand. 7.500 durften rein mit einem im Vorfeld als exzellent klassifizierten Sicherheitskonzept. Im Stadion sah es dann ein bisschen anders aus, oder?
Das sah es in der Tat anders aus. Ob es wirklich nur 7.500 waren, also es hat sich auf jeden Fall viel mehr angefühlt. Ja. Also die Stimmung zum einen, aber auch, wenn man gesehen hat auf der Tribüne, wie die Leute da standen. Also ich habe mich gewundert. Ich meine, ich fand es schön. Einerseits, ja, erstmals wieder mit Zuschauern, ganz andere Stimmung, richtig schöne Pokalstimmung, lautes Publikum, hat richtig Spaß gemacht. Andererseits habe ich mich schon gefragt, gab es da jetzt ein Hygienekonzept oder haben die einfach eben mal die Spieler rein, die Zuschauer reingewunken? Auch 2 Stunden vor dem Stadion habe ich dann die kompletten Ultras im großen Pulk Richtung schwarz gekleidet, Richtung Fankurve spazieren sehen. Also von Abstandsregeln, von all diesen Dingen, über die wir seit Monaten sprechen, war jetzt, um ehrlich zu sein, eher wenig zu sehen. Ja,
ja, man hat auch, also glaube ich, es gab dann nicht nur einen gesonderten, gesammelten Pulk, der da marschiert ist, sondern da sind auch ein paar Flaschen und Bengalen und sonst was geflogen.
Also, ja, da waren durchaus ein paar Jungs dabei, wo ich mir dachte, den müsste ich mich jetzt nicht
abends in der dunklen Gasse begegnen.
Nicht zwingend.
Ja. Wie hat denn das der sag ich mal, der gastgebende Verein argumentiert? Ihr habt doch sicherlich drüber gesprochen, auch in der Pause oder vor allem nach dem Spiel, nehme ich an.
Ja, also ich habe ja einen Tweet abgesetzt, ja. Ich bin ja mit meinen Tweets normalerweise sehr erfolglos, ja. Für ihn interessiert sich kein Mensch. Diesmal habe ich ein kleines Fotochen gemacht, ja, wie es da so zugeht. Und dann habe ich das Handy 2 Minuten zur Seite gelegt oder 5 Minuten. Und als ich drauf gucke, waren plötzlich, es explodiert, wäre zu viel gesagt. Aber es gab unheimlich viele Reaktionen drauf auf dieses Bild, auf dem man eben diese jubelnden Fans Reihe im Glied da stehen sieht. Und hat für einigen Wirbel gesorgt, ja, auch bei den Verantwortlichen von Rostock übrigens. Also ich bin da tatsächlich dann nach dem Spiel zur Seite genommen und zum Verhör gebeten worden, ja, nicht nur von der Pressesprecherin, sondern auch von den Sicherheitsleuten, was das denn soll und so, sei doch alles so toll gewesen. Also ich glaube, die waren ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation. Ja, also die will denen jetzt gar keinen großen Vorwurf machen. Ja, ist wahrscheinlich auch schwierig, erstmals wieder Zuschauer, wie löst man das alles? Aber die werden dann wahrscheinlich auch selber gemerkt haben, dass nicht alles perfekt gelaufen ist.
Richtig, das haben sie mittlerweile nicht nur eingeräumt, das hat auch zu Konsequenzen geführt, denn man hat da also zurückgerudert, man wird das Zuschauerkontingent wohl nicht mehr in dieser Gänze vergeben und es gibt zukünftig noch striktere Regeln, um das Ganze dann ja auch in der dritten Liga dann immer wieder so durchführen zu können. Wie wir ja seit Dienstagabend wissen, hat die Politik jetzt so mal richtig die Türe aufgemacht. Auch dazu kommen wir nachher noch zu sprechen. Was ich vielleicht noch so ein bisschen in diesem Kontext mitschwingen sehe, ist natürlich auch das Thema, dass wir hier im Süden oder im Südwesten der Republik natürlich von den Zahlen schon deutlich stärker betroffen sind, als es in MacPom der Fall ist. Ja, die hatten wohl am Wochenende irgendwie, keine Ahnung, 8 Infizierte da im Großraum Rostock. Da ist vielleicht das Bewusstsein einfach auch ein anderes.
Ja. Das ist sicher so, ganz sicher so. Die haben kaum Infizierte, die waren wahrscheinlich auch jetzt nicht in Frankreich im Urlaub, die meisten zumindest. Aber wir wissen es halt, es reicht dann halt doch einer, der in der Menge steht. Und dann wissen wir, was passiert.
Genau, es wird, wie gesagt, nachher noch zur Sprache kommen. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt in dieser Testphase sich dann da bewegen wird. Wir wollen aber jetzt erstmal zur VfB-Woche kommen. Die hat quasi am Dienstag begonnen, denn Sonntag war Rückreise, dann hat man das Spielersatztraining gehabt, dann einen knappen Tag Pause und um Dienstag 15 Uhr ist man wieder ins Training eingestiegen und zwar mit dem klaren Fokus jetzt auf den Bundesliga-Start am diesem Samstag 15:30 im Neckarstadion bzw. in der Mercedes-Benz-Arena. Da gab es zuallererst mal ganz gute Nachrichten aus dem Lazarett, denn der VfB hat ja, glaube ich, in Rostock ungefähr 11 oder 12 Mann nicht zur Verfügung, sondern quasi eine komplette Truppe, die durch Verletzungen ausgefallen ist. Dann aber sind jetzt die Kollegen Sosa, der nach seine Knieprobleme überwunden zu haben scheint, und Klimowitz, muskuläre Probleme, die sind voll wieder eingestiegen. Pascal Stenzel, der kurzfristig ausfiel, weil er Papa wurde, ist auch wieder mit dabei. Das heißt also 3 weitere Optionen für Matarazzo. Sollte jetzt nichts mehr passieren in dieser Woche für den kommenden Samstag. Was Mavropanos angeht, der wird natürlich am Samstag noch keine Option sein. Die anderen 3 aber, das sind schon eigentlich Startelf-Kandidaten, Marco.
Ja, natürlich. Ich weiß nicht, wie viel es grundsätzlich gibt zu wechseln. Grundsätzlich hat Sicherheit bestätigt. Wir haben ja im Sommer jetzt und in den ganzen Corona-Zeiten lang über den großen Kader gesprochen, der viel zu groß und viel zu teuer und ist und verkleinert werden muss. Ich meine, es hat nicht lange gedauert, bis sich jetzt schon gezeigt hat, dass es gar kein Fehler ist, wenn man ein paar Spieler mehr hat. Ja, jetzt kommen die 3 zurück. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt Trainer wäre, wüsste ich jetzt gar nicht, ob ich was ändern würde. Wahrscheinlich eher nicht. Ich fand die Mannschaft gut, aber es ist bestimmt gut, wenn man diese Alternativen hat. Stenzel, ja, der Erfahrung hat und Klimowitz, auf den wir alle sehr gespannt sind nach seiner Vorbereitung. Also einer, dem man ganz viel zutrauen, dann auch längerfristig gut, bei Mavropanos wird es noch ein bisschen dauern. Ja, aber gut, die Spieler zu haben und dann sehen wir mal, was passiert am Samstag.
Ich zähle mal gerade noch mal auf.
Was glaubst du denn?
Wie
hast du es denn gesehen?
Meinst du das? Ich bin der Meinung, dass mindestens 2 der Kollegen, der 3 gerade eben genannten, am Samstag in der Startelf stehen.
Tatsächlich, werden. Ja. Also Massimo hat sich bei seiner Auswechslung auch so ein bisschen an Oberschenkel gefasst. Also ja, ich weiß nicht, der hat lange nicht gespielt.
Der hat nur gespielt, weil Pascal eben ausgefallen ist.
Genau. Ja, hat aber seine Sache gut gemacht.
Hat er gut gemacht, er war aber noch nicht so weit. Ja, der hat momentan einfach Dampf für 30 Minuten nach diesen 3 Wochen, die er mit seiner Kapselverletzung ausfiel. Das ist eher, das setze ich ganz klar auf Pascal Stenzel, der letzte Saison 34 Spiele gemacht hat und so zuverlässig ist, dass er einfach gesetzt sein müsste eigentlich.
Und stellst dann den Klimowitz nach links und den Silas nach ganz vorne? Oder?
Nein, ich setze auf Klimowitz in der Mitte, denn der Kollege Klimowitz hat in der Vorbereitung nie irgendwo auf Außen gespielt, sondern es war immer diese klassische Rolle als falsche 9 zwischen den Reihen, so ein bisschen Marco Reus-Style spielt der Fußball. Und ich glaube, das könnte in einer insgesamten Ausrichtung gegen Freiburg, die vielleicht dann doch eher ein bisschen zurückhaltender ausgelegt sein könnte, durchaus eine Option sein. Wer dafür natürlich weichen muss, ist Kalajdzic. Tatsächlich schwierig.
Ja. Kalajdzic vermutlich.
Ja, höchstwahrscheinlich wird es Sascha erwischen, ja.
Ja, also ja, jetzt wo du sagst, also hört sich eigentlich ganz gut an. Ja, ich weiß nicht, ob der Kalajdzic, ja, der hat seine Sache gut gemacht. Ja, wahnsinnig, oder sagen wir mal mittelgut. Wahnsinnig undankbar, da als einziger Stürmer vorne mit dem Rücken zum Tor dann irgendwie das Knie vom Gegner jedes Mal ins Rücken zu kriegen. Ja, also er hat sich nach Kräften bemüht, was ja dann immer nicht die beste Beurteilung ist. Aber so schlecht war es nicht. Aber ich würd auch mal gern dann den irgendwie so einen kleinen Techniker da vorne.
Also das hat einfach
hat Charme,
in den Trainingsspielen und auch in den Testspielen war das sowohl gegen Liverpool als auch gegen den HSV die erste Option. Mhm. Und das hat wunderbar funktioniert mit dem Teto, mit dem Kleinen. Bin gespannt, ob er schon das Vertrauen kriegt. Bei ihm ist natürlich auch die Frage, er hat jetzt halt 3 Wochen oder 2,5 nur eingeschränkt trainieren können. Ist es wirklich schon so gut gediehen, dass der Trainer sagt, ich setze auf ihn von Beginn an, wird sich zeigen.
Oder man bringt ihn nach einer Stunde. Ja,
und dann ja macht lässt Kalajdzic die Jungs müde spielen.
Lässt die Drecksarbeit machen, genau.
Mola, Mavropanos, Avucha, Förster, Eklow, Tommy, Gonzalez, die fallen aufgrund von Verletzungen aus. Und bei Momo Sissé, dem jungen Franzosen, den man als letzten Neuzugang von Le Havre verpflichtet hat, ist die Situation, soweit ich weiß, immer noch so, dass die vorläufige Spielerlaubnis zwar da ist, das ermächtigt ihn, in Testspielen eingesetzt zu werden, aber für die Bundesliga oder für die Pflichtspiele ist die endgültige eben noch nicht da. Auch dazu kommen wir nachher nochmal zu sprechen bei einer anderen Personalie. Da erkläre ich das ein bisschen ins Detail. Das heißt, es sind immer noch eine ganze Truppe, die eigentlich ja schon ganz gut kicken kann. Also wenn du mit denen 5-2 spielst in dem Eckle, dann siehst du nicht viele Bälle, glaube ich. Ja. Was ist denn der Stand, Marco, bei den Fans? Seit Dienstagabend wissen wir doch, dass die Politik, ich habe es vorher schon gesagt, ein ganz gutes Stück die Türe aufgemacht hat. Es soll jetzt einen 6-wöchigen Testbetrieb geben mit 20% der jeweiligen Stadionkapazität. Das heißt, beim VfL Stuttgart dürften 12.000 Personen ins Stadion gegen Freiburg. Sind sie denn auch drin, Marco?
Also nach meinen Informationen und nach unseren Informationen, und das ist jetzt nichts Exklusives, plant der VfB das Spiel ohne Zuschauer. Ja, warum das so ist, kriegen sie es nicht hin rechtzeitig, vermutlich wird es das sein. Es ist ja auch eine schwierige Aufgabe, allerdings haben die anderen Vereine natürlich auch eine schwierige Aufgabe, irgendwie dann auszuwählen, wer darf rein, wer darf nicht rein, wie vergebe ich die Tickets, auch 12.000 sind nicht allzu viele. Das ist natürlich ein Thema, bei dem du besser im Stoff bist, Philipp. Deshalb würde mich mal jetzt von dir interessieren, wie ist denn so die Stimmungslage eigentlich? Da bist du ein bisschen näher dran. Ja? Was sagen die Ultras, was sagen die Fans? Ja, wollen die überhaupt hin oder gibt es da jetzt schon, prügeln die sich schon um die Tickets oder sagen die, nee, warte mal, jetzt gucken wir uns das erstmal an, wie das so laufen soll. Wie schätzt du die Stimmung ein?
Also es ist ein Unterschied zwischen Einschätzen und Wissen tatsächlich, weil ich noch nicht mit wirklich vielen gesprochen habe. Wenn man aber das einschätzt, was man so beispielsweise in den entsprechenden Blasen der sozialen Netzwerke liest, dann glaube ich, dass das eher die gängige Meinung dahingehend ist, dass die nicht unbedingt allzu scharf drauf sind, wieder ins Stadion zurückzukehren, so auf ad hoc quasi. Mhm. Ja. Es gibt auch viele, die sagen, ich will einfach da erst wieder rein, wenn dieses Stadionerlebnis mir das gibt, was ich gewohnt bin, nämlich volle Hütte, Stimmung, ich darf singen, ich darf stehen, ich darf Alkohol trinken, auch das spielt einfach eine Rolle. Das sind alles Themen, die halt momentan schwierig sind. Es wird keine Stehplätze geben oder soll keine geben, Alkohol wird keiner ausgeschenkt, Gästefans dürfen nicht rein. All das sind Dinge, die halt natürlich stark gegen das Stadionerlebnis sprechen. Und von den Ultras hat man in den letzten Wochen und Monaten eigentlich immer gehört, diese klassische Linie war eigentlich immer so alle oder keiner. Mhm. Ja. Und insofern glaube ich, ohne bis jetzt mit den Leuten da direkt gesprochen zu haben, dass auch da die Stimmung eher verhalten ist für das ganze Thema. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es von Seiten der großen Stuttgarter Gruppen beispielsweise einen geschlossenen Auftritt geben wird da in dem Leverkusen-Heimspiel. Das ist ja das Erste, das dann wirklich dann vor Zuschauern in Stuttgart stattfinden wird. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Die werden ihren Leuten freistellen, wenn ihr rein wollt, geht der rein, wenn ihr Anrecht habt. Ja, es werden ja, wenn ich richtig informiert bin, Mitglieder und Dauerkartenbesitzer bevorzugt behandelt. Wenn da noch Kontingent über ist, geht es in freien Verkauf. Ja, lassen wir es einfach mal abwarten.
Was halten wir denn insgesamt eigentlich von der Entscheidung der Politik jetzt, da die Türen wieder aufzumachen? Also vor ein paar Wochen hieß es ja noch bis Ende Oktober auf gar keinen Fall. Und jetzt werden sie so ein bisschen, hat man das Gefühl, vor sich hergetrieben. Ja, also was halten wir davon?
Dazu wollte ich tatsächlich gerade kommen. Ja. Also mir geht es eigentlich eher ums Allgemeine. Und ich finde halt in diesem Kontext erstens mal siehst du einfach wieder, wie sehr Politiker einfach drauf scheißen, auf Deutsch gesagt, ja, was irgendwie vor ein paar Wochen, oder was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Ja? Mhm. Eins der berühmtesten Fußballer-Zitate, glaube ich, ever. Oder was heißt Fußballer-Zitate? Ja, aber Zitate überhaupt. Und ich Ich finde es verfrüht. Also meine persönliche Meinung ist, ich finde es verfrüht, vor allem wenn man die Lage eben im Südwesten anschaut, in den großen bevölkerungsstarken Bundesländern Hessen, Baden-Württemberg, Bayern. Da ist einfach die Lage, glaube ich, nicht so, dass man es versuchen sollte. Vor allem auch, man kann ja immer nur an die Disziplin des Einzelnen appellieren. Aber in Rostock hat man halt gesehen, dass es mit der Disziplin dann nicht weit her ist. Ja? Da hat kaum einer Maske getragen, Abstände wurden nicht eingehalten, gesungen, gejohlt, sonst was. Und das, glaube ich, insgesamt wird der Situation nicht zuträglich sein. Was glaubst denn du?
Also ich habe mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Gut, wie gesagt, die Politik ist da, die konnte, glaube ich, gar nicht mehr anders. Ja? Also der Geist war aus der Flasche irgendwie mit dem Pokalspieltag und dann den ganzen Diskussionen, warum dürfen die, warum dürfen andere nicht. Also, naja, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Ich habe gar keine so abschließende Meinung, ehrlich gesagt. Ja. Und ein weiteres Problem aus meiner Sicht dann jetzt immer diese Lex Fußball, ja, nicht zum ersten Mal, weil letztes Mal dann, oder vergangenes, also Geisterspiele, war alles in Ordnung, ist gut gegangen, jetzt die Zuschauer, ja, ich frage mich dann immer, was andere Sparten denn sagen, ja, die da nicht so, die nicht diese Lobby haben, sei es irgendwelche Veranstalter, sei es Konzerte, sei es dies. Also ich finde es ein bisschen, passt alles aus meiner Sicht nicht so wirklich zusammen.
Ja, es ist natürlich, du hast jetzt halt einen Versuch unternommen, diesen föderalen Flickenteppich, den es in Deutschland nun mal gibt, irgendwie so ein bisschen zu befrieden. Andererseits ist es halt nun mal so, kann es, wie du sagst, nicht wirklich sein, dass der Fußball eine so, oder die Bundesliga eine so große Bedeutung hat, dass er plötzlich hier, oder dass da plötzlich quasi die Richtung vorgegeben werden kann, wie der Hase zu laufen hat. Ich finde es sehr, sehr befremdlich. Ich würde es, wie gesagt, lassen, und ich bin trotzdem aber gespannt, wie sich jetzt gestalten wird in den nächsten Wochen, welche Zahlen das produziert, welche Ergebnisse, welche Erkenntnisse daraus gezogen werden. Und mein eins ist auch klar, ja, das muss man natürlich, muss man auch sehen. Also für den Sport selbst oder für die Atmosphäre beim Spiel kann es natürlich nur zuträglich sein. Wenn man gesehen hat, wie Rostock getragen wurde in den letzten 25 Minuten von diesen, lass es 7.500 gewesen sein, die diese Truppe bis an die Grenze des Machbaren noch irgendwie nach vorne geschrien haben. Insofern ist es natürlich,
aber das, was
uns allen fehlt, ist doch
das,
logisch.
Das funktioniert aber eben auch nur, wenn man dann vielleicht auch dann diese ganzen Regeln, die es gibt und Auflagen vergisst in dem Moment. Ja, also das ist ein emotionaler Sport, das ist, wissen wir ja alles. Und wenn dann alle 3 Meter ein Zuschauer sitzt, der dann vielleicht auch nicht aufstehen darf und eine Maske tragen muss. Also
ja, ja. Ja.
Es geht nur im Grunde entweder so oder so. Deshalb bin ich sehr gespannt, was passiert. Jetzt reden Sie von der 6-wöchigen Testphase und wollen genau gucken. Also damit haben Sie das Problem, dann haben Sie sich nur ein bisschen Schonfrist und so eine Hintertür offen gehalten. Ja, meine Tochter darf in der Schule, in der Mittagspause nicht mal das Klassenzimmer verlassen. Also das sind alles so, passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen.
Ja. Wir werden natürlich dranbleiben, werden die nächsten Wochen das auch immer wieder zum Thema machen, weil wir ja jetzt Woche für Woche sehen, wie sich das tatsächlich vor Ort gestaltet. Wir werden auch wieder mit deutlich größerer Besetzung unterwegs sein an den Spieltagen, als es jetzt in den letzten Wochen.
Wir dürfen immerhin wieder zu zweit, glaube ich.
Ja, ne? Zu zweit immerhin, ja, genau,
immerhin.
Zu zweit. Ja. Und haben unser gewohntes 3-Mann-Setup zwar noch nicht zurück, aber einer muss dann halt in den sauren Apfel beißen und darf sich vor dem Pay-TV das Ganze dann anschauen.
Aber gegen Freiburg bin ich das übrigens.
Bist du das?
Ja, bin ich das. Und du und Heiko
Genau, richtig. Der Kollege Hinrichsen und ich, genau. Wir hatten auch, glaube ich, die längste Pause von allen.
Richtig, ich gönn's euch.
Ja. Dürfen dann mal wieder eben in der Mercedes-Benz-Arena schauen, wie wir eine Internetverbindung aufrechterhalten für die 90 Minuten, um dann da irgendwie euch mit Informationen, News und detaillierten Einzelkritiken beispielsweise.
Ich bin total gespannt, was passiert am Samstag. Sind wir schon so weit überhaupt oder wolltest du noch was anderes sagen?
Na, ich wollte jetzt einfach mal, ich kann das durchaus unterstützen, ich bin auch völlig gespannt, aber ich wollte jetzt einfach noch zum Themenblock kommen, der diese Woche, anders als die letzten Wochen, deutlich praller gefüllt ist.
NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Nämlich unseren NLZ Newsflash, die Nachwuchsleistungszentrumssparte unseres Podcasts. Marco, traditionell das Thema, wo du dich am besten auskennst.
Ja, genau. Ich überlasse dir das Wort, Philipp.
Ja, du, wir können uns da gerne einen Doppelpass zuspielen. Hast du denn die Ergebnisse im Blick des VfB 2 oder der U21 der letzten
Die zwei Ergebnisse, die habe ich im Blick, ja. Also die sind ja jetzt, waren ja nicht ganz so glorreich.
Nee, die waren alles andere als glorreich. Die haben also einen klassischen Fehlstart in die Regionalliga hingelegt, haben verloren zweimal und haben jetzt leider zum Aufnahmezeitpunkt am Mittwochvormittag noch nicht beendet, bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. Das Spiel gegen Elversberg am Abend vor der Brust. Elversberg, die Mannschaft, die ein bisschen überraschend den FC St. Pauli aus dem DFB-Pokal gekickt hat am Wochenende. Also mit Sicherheit auch keine ja, leichte Aufgabe. Ich werde im Stadion sein, im Schlienstadion heute Abend. Schau mir das an, spreche nachher dann auch mal mit dem Trainer Frank Fahrenhorst und dann können wir vielleicht nächste Woche ein bisschen detaillierter auf die Geschichte blicken. Der VfB 2 hat natürlich gerade das Problem, die haben den Kader bewusst klein gehalten, ja, weil sie eben damit gerechnet haben, dass von Bundesliga-Kader, der ja explizit groß ist, 32 Spieler sind es aktuell, immer wieder Spieler runterkommen. Und diese Rechnung geht eben aktuell nicht auf. Sie haben klar den Bartstuber bekommen, aber alle anderen werden eben gebraucht aufgrund der langen Verletzungsliste bei den Profis. Insofern sind da die Verstärkungen, mit denen man so ein bisschen gerechnet hat, die sind bisher einfach noch nicht zum Tragen, oder konnten gar nicht zum Tragen kommen, weil eben keiner runtergeschickt wurde. Das wird sich in den nächsten Wochen ändern und ich denke auch bei 42 Spielen braucht man jetzt nach so einem verpatzten Auftakt noch nicht den Kopf in den Sand stecken. Da ist noch einiges zu machen, auch wenn es 6 Abstiege geben wird in der Regionalliga, aber da ist noch lang nicht aller Tage Abend. Die U19 spielt am Wochenende Pflichtspielauftakt für Nico Willigs Jungs und zwar gleich mit dem richtigen Kracher. SG Eintracht Frankfurt ist der Gegner. Die Adler aus Frankfurt kommen vorbei, die jungen Adler, und das gibt gleich so ein bisschen so ein doppeltes Comeback. Nämlich
dumme Frage, darf man da eigentlich zuschauen?
Man darf zuschauen, und zwar soll es ab Samstag ist es. Ich glaube, ab Samstag sind 300 Personen zugelassen. Es gibt Tickets im VfB Online-Shop, du musst die aber dann vorher dort bestellen. Das Kontingent ist stark begrenzt. Maskenpflicht, Abstandsregel auch im Schliens und so weiter. Und für uns Pressemenschen, wir dürfen uns akkreditieren und dürfen dann auch vorbei. Ich werde da auch vorbeischauen vor dem Bundesligaspiel, werde wahrscheinlich sogar einen Live-Ticker anbieten, denn, wie gesagt, Doppel-Kramny-Comeback. Das ist so ein bisschen der Aufhänger des Spiels. Nämlich Jürgen Kramny, ehemaliger VfB 2-Trainer, langjähriger Ausbilder und auch mal kurzzeitig Profitrainer, hat einen neuen Job. Er ist U19-Trainer von Eintracht Frankfurt seit ein paar Wochen.
Hat mich gefreut für ihn, Dina.
Ja,
also hat mich gefreut, es zu lesen.
Absolut,
mein Stand war, er sollte ja ursprünglich das Trainingslager der Arbeitslosen oder der Vereinslosen.
Das hat er gemacht, tatsächlich. Das hat er gemacht.
Das hat er noch gemacht?
Ja, das hat er gemacht.
Ich dachte, dass das dann wieder Peter Neururer übernommen hätte. Nee, hat es gar nicht noch gemacht.
Er hat es zumindest angefangen. Also ob er es ganz absolviert hat, weiß ich nicht. Aber er hat das VDE-Camp für vertragslose Profis angefangen, hat da einige Trainingseinheiten durchgeführt und kam eben dann zu seinem neuen Job. Über Fredi Bobic ist er jetzt eben U19-Trainer, eben in der Adlerschmiede sozusagen. Und er hat seinen Sohnemann mitgenommen. Maurice Kramny ist nicht mehr bei der VfB U19, sondern er ist jetzt bei der Eintracht.
Über den haben wir doch auch gesprochen, die letzten Jahre immer mal wieder.
Also ja.
War doch so einer der Hoffnungsträger.
Er war einer der Hoffnungsträger, hat aber so richtige, so fast 2 Jahre sind es eigentlich schon fast, solchen Zeit hinter sich. Er hat das klassische Problem, ich hatte das früher auch, wenn du in, sage ich mal, juvenilem Alter in relativ kurzer Zeit sehr viele Zentimeter machst, das heißt Körpergröße aufbaust, dann sorgt das für Probleme. Ich hatte Probleme mit der Kniefuge, also diese quasi, wo das Schienbein in das Kniegelenk ansetzt. Da hatte ich jahrelang Probleme, musste immer wieder ruhig gestellt werden, Gips tragen und Schmerzen ohne Ende. Und bei Maurice hat sich eben dahingehend geäußert, dass er erst lange Zeit mit Schambeinverletzungen, Ermüdungsbruch laboriert hat und aktuell hat er Bandscheibenprobleme. Das sind beides klassische Anzeiger für genau diese Thematik, dass eben da ordentlich Körpergröße in kurzer Zeit dazugekommen ist und solange er das nicht überwunden hat, spielt er leider bei der Eintracht auch keine sportliche Rolle.
Jetzt wissen wir also auch, warum Philipp Meisel Podcasts machen muss und nicht selber in der Bundesliga spielt, ne?
Ja, nee, ich glaube, das hat auch noch andere Gründe, aber das hat auch noch andere Gründe, aber danke.
Aber immerhin zur Eintracht-Legende hat es gereicht.
Ja, SV Eintracht Stuttgart, genau. Immerhin dafür hat es gereicht, aber auch mittlerweile ist da der Ofen aus, der Meißel kickt nicht mehr. Es ist ein bisschen schade. Ich habe jetzt in meinem Urlaub an der Mosel tatsächlich, hatte ich einen Abend auf dem Weingut, da haben die Söhne des Winzers im Garten vor unserer Ferienwohnung gekickt, die waren so 6 und 8.
Und hast gleich mal ordentlich abgegrätscht.
Natürlich, ich konnte mir das natürlich nicht nehmen lassen. Ich habe dann irgendwann, hat es so gejuckt, habe ich gesagt, Jungs, wollt dann 2 gegen 1, dann habe ich gegen die gespielt, barfuß und musste aber kämpfen tatsächlich, um das ganze Ding 10-8 nur für mich zu entscheiden.
Glückwunsch.
Ja, Glückwunsch. Danke, 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 danke.
Erbarmungslos, ne?
Erbarmungslos waren die beiden Jungs, die haben mich richtig fertig gemacht.
Nee,
ich hab danach ein Sauerstoffzelt gebraucht und meine Freundin hat sich beömmelt und hat das alles auf Video und Bildern festgehalten, die hoffentlich nie ans Tageslicht kommen. Ja, wenn wir gerade schon bei Ergebnissen sind, nochmal zu U19. 6-1 ist die Generalprobe gewonnen worden gegen den gegen Astoria Waldorf und jetzt, wie gesagt, Eintracht Samstag, 12.30 Uhr im Schliens. Es gibt, glaube ich, noch Karten im VfB-Online-Shop.
Ist mein neuer Lieblingsspieler Jordan Meyer fit wieder?
Jordan Meyer ist fit und wird wahrscheinlich auch eingesetzt werden.
Sehr gut.
Wer allerdings nicht eingesetzt werden wird, ist Mo Sanko. Erinnerst du dich noch an den Namen, Marco?
Ich erinnere mich dunkel, ja.
Genau, vor ein paar Wochen kam dieser U17-Europameister, ne? Genau, kurz vor Cissé, U17-Europameister, Niederländer, kam zum VfB Stuttgart.
Mit Sack und Pack,
mit Familie. Mit Sack und, ne? Pack, Familie, erster Profivertrag unterschrieben, Ding für die Nachwuchsabteilung gewesen, so einen Mann überhaupt an Land ziehen zu können. Mhm. Allerdings wird er nicht eingesetzt werden können. Er hat auch bisher in den Vorbereitungsspielen nur... Am Rande ist er da in Erscheinung getreten. Und bei ihm ist dasselbe Thema wie bei dem Kollegen Cissé. Der hat einfach keine Spielerlaubnis noch für die Liga. Und das liegt daran, kann ausnahmsweise der VfB mal nichts dafür. Das ist bei, sag ich mal, minderjährigen EU-Ausländern, die in ein neues Land kommen, ist das äußerst diffizil. Ich habe mit Sven Mislintat da im Trainingslager schon drüber gesprochen. Man muss einen unfassbaren bürokratischen Aufwand betreiben. Da müssen x Behörden mit einbezogen werden. Was ist mit der Schule, Erziehungsberechtigte, Internat, hier ein Stempel, da eine Unterschrift, bis das alles dann beieinander ist und dann eingereicht werden kann und dann kann erst der Verband die Spielerlaubnis erteilen. Das ist nicht rechtzeitig gelungen. Der VfB hat Wartezeit ein bisschen mehr als 6 Wochen tatsächlich auf Rückmeldung. Es ist halt einfach so, in Zeiten von Corona, Anführungszeichen, malen eben auch bürokratische Mühlen noch langsamer, als sie sowieso schon tun. Und das ist so ein bisschen das Problem bei beiden. Deswegen können die einfach momentan nicht in Pflichtspielen eingesetzt werden. Ist ein bisschen schade, denn ich habe mich eigentlich sehr gefreut, den Jungen kicken zu sehen zum ersten Mal.
Also ich finde es total schade, ja. Also wenn so jungen Leuten, wenn es dann daran scheitert, an der Bürokratie bei so jungen Leuten, man denkt doch, zumal es sind ja EU-Leute, ja. Also
ja, es sind
EU-Leute. Ist es dann leichter bei Nicht-EU-Spielern?
Nein, es
hat damit nichts zu tun.
Die Nationalität ist sekundär in der Thematik. Das größere Thema ist das Thema Minderjährigkeit. Erziehungsberechtigte, Ansprechpartner, Schule, alle müssen da irgendwie mit einbezogen werden.
Aber ist das nicht total üblich?
Es ist vollkommen üblich und der VfB hat meiner Informationslage nach auch alles in seiner Macht Stehende getan, das rechtzeitig über die Bühne bringen zu können. Mhm. Aber an ihm scheitert es in dem Fall nicht, sondern daran, dass eben auf den jeweiligen Ämtern, die mit einbezogen werden müssen, die Leute, die es entscheiden dürfen oder die den Stempel draufdrücken dürfen, einfach, ja, warum sie nicht dazu gekommen sind.
Ist nicht der Bellingham auch erst 17 und der gleich ein Tor geschossen hat für Borussia Dortmund?
Also das ist richtig, er ist auch erst 17, er ist auch noch EU-Ausländer, solange der Brexit nicht vollzogen ist. Da hat das alles ein bisschen besser funktioniert. Kann auch sein, dass in NRW da vielleicht die Uhren sich ein bisschen schneller drehen. I don't know. Jedenfalls ist das die Lage bei den Kollegen Sanko und auch bei Cissé aus dem Profikader.
Sehr schade.
U17 noch der Vollständigkeit halber, am Sonntag ebenfalls zu Hause, ebenfalls um 12.30 Uhr, ebenfalls im Schliens. Generalprobe mit 3-4 gegen den VfL Bochum verloren und jetzt kommt der SV Darmstadt 98. Die Junglilien kommen vorbei am Sonntag, auch da bin ich gespannt, wie sich der Pflichtspielauftakt gestalten wird. Ich kenne die Mannschaft kaum. Muss mir da echt auch noch ein Bild machen, ob es am Sonntag reicht, runterzugehen, wird sich zeigen.
Aber ist doch schön, wenn es jetzt wieder losgeht. So,
ne? Ja, ich habe echt vermisst. Ja. Also ich habe es schon vermisst. Du hast ja immer dieses, auch für uns Journalisten ist es ja oft so, dass du im Saisonausgang fieberst du eigentlich darauf hin, dass es jetzt endlich rum ist, um dich mal erholen zu können. Ja? Genau. Ähnlich wie die Sportler wahrscheinlich auch, aber genauso schnell kehrt dann auch diese Vorfreude zurück oder diese Gier, will ich fast sagen. Jetzt ist auch mal wieder gut, wenn unser gewohnter Rhythmus wieder eintritt. Wir sind es ja genauso gewohnt wie die Sportler auch, oder? Wir haben eigentlich fast den gleichen Rhythmus.
Ja, der hat sich auch sehr geändert an die letzten Monate, das stimmt.
Ja, und du hast halt einfach, weißt du, hast da, mein klar, du so aufs Wochenende hin merkst du, wie die Spannung steigt, wie sich alles irgendwie anders gestaltet, dann hast du halt den Spieltag, die Reisen, kommst zurück, dann fällt so die Spannung ab, hast ein, zwei Tage lose und ab Mittwoch so geht's so langsam wieder los. Ja, das ist so eigentlich der Rhythmus, den wir Journalisten einfach genauso haben. Also, und der hat schon gefehlt die letzten Wochen und Monate. Eine Sache vielleicht noch zum Nachwuchsleistungszentrum. Mathieu Delpierre ist zurück. Wo kam das her, Marco?
Wenn ich das wüsste, ja. Wenn ich das, also weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe es auch nur gelesen und habe mich gefreut und habe mir gedacht, gute Idee. Ja, also ist ja ein Mann, der wirklich den besten Ruf genießt, auch im ganzen Anhang, ja, war nicht nur Meister, hat auch den Pavard hierher geholt, war immer irgendwie ein total angenehmer Mensch auch, zurückhaltend, ja, und so. Also deshalb, ich glaube, der hat die ganze Zeit über in Cannstatt gewohnt, weiß es aber gar
ja,
nicht
ja.
so genau.
Ja, also er hatte zumindest einen Wohnsitz hier.
Ja, genau. deshalb freut mich das, ja, und finde es eine gute Idee, ja, inwieweit er dann als Athletiktrainer, auf die Idee wäre ich jetzt vielleicht nicht unbedingt gekommen, aber ist ja auch egal. Also das ist natürlich ein Spieler, auf den dann die jungen Spieler hochschauen werden, der denen was erzählen kann, ja, der selber was erlebt hat. Also genau. Deshalb solche Leute einzubinden, und da würden mir noch andere auch noch einfallen, finde ich den genau richtigen Weg.
Ja. Genau, also Mathieu Delpierre ab sofort Athletik-Coach in der U15 des VfB Stuttgart in diesem klassischen Übergangsbereich vom Jugendausbildungsjahrgang zum dann Hochleistungsjahrgang in der U17, das ist genau diese Schnittstelle. Da wird Mathieu zukünftig tätig sein. Übrigens in Verbund mit, jetzt wer ist der Cheftrainer? Marco, Quizfrage. VfB-Legende, auch Hansa Rostock-Legende übrigens. Das war ein Tipp.
Ja, das war auch ein guter Tipp. Ich weiß es trotzdem
nicht. Es gibt zwei, auf die das zutrifft im Fall der VfB-Nachwuchsarbeit. Der eine ist Tobi
Rathke, genau.
Genau, der ist aber in der U19 Nico Willigs Co-Trainer.
Ja.
Und der Cheftrainer der U15 ist Kai Oswald.
Ah ja, mir wäre noch der Verteidiger eingefallen. Wie hieß der mal diesen Riesenbock, den sie mal geholt haben als besten Verteidiger der zweiten Liga, der dann im ersten Spiel, glaube ich, Pokalspiel in Wiesbaden oder sowas, gleich mal einen Riesenbock geschossen hat und von dem man dann irgendwie nie mehr was gehört hat. Kletzon.
Ja, Kletzon, ja. Nee.
Die Legende.
Kletzon war aber auch bei uns. Ja.
Genau. Ja. Entschuldigung.
Eine richtige Legende.
Also wer war's?
Kai Oswald.
Kai
Oswald. Mhm. Gut, kommen wir zum letzten Block der heutigen Sendung und zuallererst möchte ich erstmal den
Entschuldigung, Philipp, zum Thema bitte. Nachwuchsleistungszentrum, ja. Haben wir über Porsche schon gesprochen oder machen wir das noch? Oder?
Oh, ja, Porsche, ey, das ist so ein Thema, was ich irgendwie nicht, ja, ich finde das, ja, können wir.
Ja, also, nee, ich hab da nicht viel beizutragen, weil ich die ganzen Hintergründe
ja, ich nicht
kenne.
Ich nur, eben auch nur zum Teil und deswegen habe ich es explizit nicht mit reingenommen. Ah, aber wir können zumindest mal den Status quo vermelden. Also Porsche hat sich mittlerweile vollständig aus allen Sponsoring-Engagements beim VfB Stuttgart zurückgezogen. Die waren in der Jugendabteilung mit inkludiert, zwar nicht ganz groß, sie waren bei den Profis auf Banden und im Stadion entsprechend engagiert. Auch das ist mittlerweile Geschichte. Der Zuffenhäuser Autobauer hat sich komplett zurückgezogen beim VfB Stuttgart. Und das war eben das, was die Fans so ein bisschen bewegt hat in dieser Woche. Er hat sein Engagement anderweitig platziert, nämlich in der Nachwuchsarbeit von Borussia Mönchengladbach. Da ist Porsche, die im Jugendbereich den Claim haben, Turbo für Talente, mittlerweile tätig, genauso wie es schon zuvor bei den Stuttgarter Kickers der Fall ist, immer noch, bei der SG Sonnenhof Groß Asbach immer noch und auch bei RB Leipzig. Überall dort sind die Jungs von Porsche mit dabei, mittlerweile auch bei Mönchengladbach. Man kann immer drüber diskutieren. Es ist ein Unternehmen von vor Ort und so weiter und so fort und ist natürlich ein potentes Unternehmen auch, das ordentlich Geld in die Hand nehmen kann. Ich finde es jetzt, ja, ich weiß nicht, ich finde es jetzt nicht so tragisch irgendwie.
Nein,
sehen manche anders, aber ich glaube, der VfB Stuttgart und das Wohl und Wehe der Nachwuchsarbeit des VfB Stuttgart ist nicht abhängig davon, ob da irgendwo ein Porsche-Logo prangt oder eben nicht.
Das wird wohl so sein, ja. Und wie gesagt, ich kenne die Hintergründe nicht und kann mir schon auch vorstellen, dass das dann eben auch ein bisschen schwierig dann zum Teil ist, wenn der Hauptsponsor der direkte Konkurrent ist. Genau. Aber schade finde ich.
Ja, klar, man kann das so und so sehen. Wenn ihr Hintergründe lesen wollt, dann schaut bei uns in der App vorbei oder auf Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten.de, denn unser Kollege Gregor Preis hat sich dieser Thematik angenommen, hat ein bisschen telefoniert, hat sich umgehört, hat einfach mal so aufgearbeitet, wie der Status quo ist und warum das so passiert ist, wie es eben jetzt passiert ist.
Ist aber, glaube ich, noch am Recherchieren. Bin auch gespannt, was rauskommt.
Ja, aber wenn die hören ja die Sendung am Donnerstagabend. Bis dahin ist mit Sicherheit was zu lesen. Wenn nicht, vertraut uns in dieser Woche spätestens bis zum Spieltag, werdet ihr Hintergründe lesen können zu der ganzen Causa Porsche und VfB Nachwuchsleistungszentrum. Jetzt aber, Marco, wollen wir den Kollegen, der Urlaub hat, mal zur Sprache kommen lassen.
Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
Ja, hallo zusammen und Philipp, Grüße an dich. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch irgendwann in dieser Saison zusammen eine Folge aufzunehmen. Ja, wie blicken wir voraus auf die Saison des VfB Stuttgart? Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt nach Abschluss der Vorbereitung und dann noch nach dem Pokalspiel in Rostock, bin ich doch ganz zuversichtlich eigentlich. Wir haben ja über Wochen darüber diskutiert, wo befindet sich der VfB in diesem Power-Ranking? Gibt es Mannschaften, die ja möglicherweise hinter dem VfB anzusiedeln sind? Oder welche sind die Mannschaften, die so auf einem Level sind, mit denen sich der VfB streiten wird? Und ich bin einfach mal guter Dinge und gehe davon aus, dass der VfB dann doch durchaus konkurrenzfähig sein wird in der Liga. Das haben zum einen aus meiner Sicht die Vorbereitungsspiele gezeigt, die man natürlich nicht so hoch hängen darf. Wir wissen das ja, der VfB hatte schon Saisonvorbereitung mit Taifun Korkut ungeschlagen und das ging dann mit Start der Pflichtspiele in die Binsen. Ich fand das aber spieltaktisch in den meisten Situationen ganz gut. Pellegrino Matarazzo hat einen Plan, wie er die Mannschaft auftreten lassen will und das nicht nur generell im Großen und Ganzen, sondern auch direkt innerhalb eines Spiels. Dieses In-Game-Coaching scheint eine sehr, sehr wichtige Rolle zu spielen. Es wurden ja auch beispielsweise im Test gegen den HSV Situationen simuliert, wenn der VfB in Rückstand liegt und noch ein Tor machen muss. Wie verhält sich die Mannschaft, also bei welchem Spielstand? Und bis auf diese erste Halbzeit gegen Racing Straßburg, wo der VfB wirklich überrumpelt wurde von der Taktik des Gegners, was Matarazzo ja auch hinterher zugegeben hat, sah das eigentlich alles sehr strukturiert aus, vor allem mit Blick auf die Defensive. Wie gesagt, nochmal diese erste halbe Stunde gegen Straßburg rausgenommen. Aber auch da hat sich die Mannschaft dann mit der Zeit gefangen und durch die Umstellungen dann sozusagen das Ding doch noch gewinnen können. Gleiches gilt für das Pokalspiel in Rostock. Auch das darf man nicht zu hoch hängen. Klar, es war in Anführungsstrichen nur ein Drittligist und trotzdem hat mir gefallen, dass der VfB eine gute Balance zwischen Defensive und Offensive hatte. Wahrscheinlich habt ihr das auch schon ausdiskutiert. Was ich besonders auffällig fand, ist das schnelle Umschalten in die Hälfte des Gegners nach einer Ecke des Gegners. Also es gab ja doch zwei, dreimal die Situation Hansa Rostock mit Eckball und der VfB schafft die Balleroberung und dann geht's blitzschnell in die gegnerische Hälfte. Und unter anderem das wird ein ganz wichtiges taktisches Mittel sein, eben auch in der Bundesliga, auch gegen die Mannschaften, gegen die der VfB größtenteils in der Defensive beschäftigt sein wird. Das ist eine Möglichkeit, sozusagen, wie der VfB es schaffen kann, dann auch die Anführungsstrichen Großen zu ärgern und da Punkte zu holen. Denn, das wissen wir alle, es reicht nicht nur gegen Freiburg und Mainz zu gewinnen, um die Klasse zu halten. Du musst dann auch mal diese Big Points gegen die großen Teams holen. Freiburg-Mainz bringt mich zum Saisonstart des VfB Stuttgart, denn ein weiterer Punkt, der mich optimistisch stimmt, ist der Spielplan. Der VfB hat jetzt direkt mit dem Heimspiel gegen den SC Freiburg und dann dem Auswärtsspiel in Mainz zwei Möglichkeiten, wo er zeigen kann, dass er in diese Liga gehört und aber auch zeigen muss, dass er punkten kann. Denn dieser Spielplan, den ich jetzt noch als Vorteil auslege, kann natürlich genauso schnell auch zum Nachteil werden, wenn eben diese beiden Spiele schiefgehen. Dann hast du ein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Und wenn es dann halt blöd läuft und du nur mit 0 oder einem Punkt in die erste Länderspielpause gehst, dann ist das Ganze schon wieder nicht so gut. Der VfB muss also gucken, jetzt direkt schon Punkte zu holen, am besten schon mal sich den ersten Sieg zu holen gegen den SC Freiburg. Das sind diese Spiele, wo nicht nur im Umfeld, sondern sicher auch bei den Verantwortlichen eben der Finger draufgelegt wird und gesagt wird, Leute, das sind die Spiele, in denen wir punkten müssen. Ich glaube, der VfB ist gut gerüstet. Die große Baustelle, das werdet ihr sicher auch noch ausdiskutieren, ist natürlich die Offensive und die Frage, wer soll die Tore schießen? Hamadi Al-Gadoui, Sascha Kalajdzic haben sich jetzt da in der Vorbereitung noch nicht wirklich hervorgetan und noch nicht wirklich herausgestochen. Silas Wamangituka allerdings in meinen Augen ein großer Hoffnungsträger. Und dann ist eben die Frage, wann kommt Nicolas Gonzalez zurück, in welcher Verfassung? Das ist dann doch ein Spieler, der ganz, ganz wichtig sein könnte noch für den VfB Stuttgart, wenn er denn dann hier bleibt. Aber da haben wir ja noch die offene Wette laufen, Philipp. Es bleibt abzuwarten. All das, was wir hier ausdiskutieren, ist natürlich diese große sagenumwobene Makulatur. Und es gilt dann eben jetzt ab Samstag gegen den SC Freiburg. Ich bin guter Dinge und hoffe, dass ich ausnahmsweise mal mit meiner Prognose richtig liegen könnte. In diesem Sinne, schöne Grüße an euch und viel Spaß bei der weiteren Folge. Ciao.
Das war Christian Pavlic mit seiner Saisonprognose, seiner Einschätzung zu dem, was der VfB Stuttgart zu leisten imstande sein wird. Ist natürlich die denkbar undankbarste Aufgabe, die man ihm geben kann. Ich rufe ihn an und sage ihm, du Christian, ich hätte gern von dir eine Saisonprognose. Einfach so aus der kalten Hose. Schick's mir bitte zu. Wir bauen es dann in die Sendung ein. Ja, das ist natürlich richtig bitter, weil wir alle wissen, das Internet vergisst nichts. Ja, das heißt, das können wir ihm jetzt schön unter die Nase reiben, Woche für Woche, Monat für Monat. Werden wir natürlich auch tun. Und dann eben schauen, was hinten mal rauskommt. Ruhe vor dem Sturm, habe ich eingangs zur Sendung gesagt. So, das ist ein bisschen die Ausgangslage. Wie nimmst du es wahr, Marco?
Ja, das ist, so kann man es wahrscheinlich bezeichnen, Ruhe vor dem Sturm. Wie geht's? Ich habe es, glaube ich, vorher schon gesagt, ich bin wahnsinnig gespannt schon jetzt, was am Samstag passiert. Ich bin sehr gespannt, was dann in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Ich bin froh, dass ich keine Saisonprognose abgeben muss. Oder muss ich noch eine?
Ja, gerne.
Abgeben?
Was traust du denn dem VfB Stuttgart dazu?
Ich finde es wahnsinnig schwierig. Ich halte alles möglich von Platz, 18 will ich jetzt nicht sagen, aber von einem Abstiegsplatz bis zu einem einstelligen Tabellenplatz. Wobei ich eher zuversichtlich bin als pessimistisch, muss ich sagen. Ja, also die Mannschaft, ich finde die Mannschaft sehr, sehr spannend. Ja, und mit wahnsinnig viel Potenzial. Man wird sehen müssen, wie schnell machen die jungen Spieler den Schritt, wie funktioniert es, wie entwickelt sich die Hierarchie, all diese Dinge. Ich glaube tatsächlich, dass der VfB durchaus überraschen kann diese Saison. Ich glaube, dass wenn man jetzt die ersten 5, 6 Mannschaften weglässt, dass dahinter irgendwie alles möglich ist, ja, dass da die Unterschiede nicht so wahnsinnig groß sind, dass sich der VfB da solide einreihen kann. Also ich bin jetzt gar nicht mal, nach der alten Saison hätte ich vielleicht noch gesagt, oder hab's vielleicht auch, weiß ich gar nicht mehr, dass es echt schwierig wird, mit der Truppe dann in der Bundesliga zu bleiben. Mittlerweile muss ich sagen, bin ich
ein bisschen Optimismus.
Zumindest vorsichtig optimistisch. Wie geht's dir denn?
Also ich, dass sie überraschen können, sehe ich auch, allerdings in beiderlei Hinsicht. Sowohl positiv als auch negativ. Denn wie du es schon gesagt hast, der Schlüssel zu allem sind die Entwicklungssprünge, auf die gesetzt wird. Darüber haben wir die letzten Wochen auch immer wieder mal gesprochen, sei es aus der Folge aus dem Trainingslager und auch zuvor. Auch die Verantwortlichen tun es ja die ganze Zeit. Man setzt schon darauf, dass eben da deutliche Sprünge vollzogen werden von den einzelnen Jungs. Bei Silas beispielsweise, bei Magituka sieht man es. Hat man in Rostock gesehen, der hat sich einfach weiterentwickelt. Trainer spricht extrem viel mit ihm. Der ist vor allem in taktischer Hinsicht deutlich reifer geworden.
Gonzalez wird mal ein richtig guter Spieler.
Ja, ja.
Also
ja,
die Prognose, lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster.
Ist ja mein spezieller Freund, weil ich seine Übersteigerchen und Rabona-Pässchen und so, die kann mich ja richtig gefressen. Aber auch das hat er einfach abgelegt. Zumindest nicht mehr in dem Maße, bringt das in sein Spiel ein, wie er es letzte Saison noch getan hat. Und ich glaube, das hat ihm insgesamt gut getan. Gonzalez, der, können wir ja mittlerweile, glaube ich, davon ausgehen, beim VfB bleiben wird. Aufgrund seiner Verletzung wird er nicht mehr wechseln bis zum 5. Oktober, ist natürlich ein Faktor. Und dann hast du dahinter Jungs wie Klimowitz, über den wir schon gesprochen haben, aber auch wie ein Tons Koulibaly, der jetzt in Rostock reinkam. Das sind die Jungs, von denen muss was kommen. Denn nur die Alten, auch das sagt der Sportchef ganz klar, wenn du mit ihm sprichst, die können es halt nicht tragen.
So viele gibt es ja nicht, aber immerhin habe ich das Gefühl und wollen wir hoffen, dass sich niemand verletzt, dass der VfB eine stabile Achse haben könnte.
Ja, der hat eine stabile Achse, das ist richtig.
Kobel,
ja.
super Parade da in Rostock, wird nochmal einen Schritt nach vorne machen, glaube ich. Der Anton gefällt mir gut, auch der habe ich vorher schon angesprochen, der Kaminski, der ja auch ein bisschen Erfahrung hat, dann davor ja. Endo, der international Spiele gemacht haben, auch keine 20 mehr.
Dann hast du einen Pass,
Castro Di Davi,
Stenzel. Dann hast Stenzel mit über 60 Bundesligaspielen
also, und so weiter. Also es ist ein wahnsinnig junger Kader, aber da ist schon auch dann an wichtigen Stellen Erfahrung drin. Deshalb es kann was werden.
Ja, ich denke halt auch, du hast so eine Gruppe von Clubs, die sich so um die Plätze, sag ich mal, 9 bis 18 balgen. Das sind so 8, 9 Clubs. Und da kann der VfB Stuttgart wirklich auf Augenhöhe mit agieren. Und dann wird es eben drauf rauslaufen, wie du das wirklich dann Woche für Woche umsetzen kannst. Ich glaube zum Beispiel, dass der Spielplan-Designer es nicht unbedingt schlecht mit den Schwaben gemeint hat. Wenn man sich das Auftaktprogramm anschaut, auch das, was du, wenn man zugrunde legt, wie heimstark der VfB sich in der letzten Saison gezeigt hat, dann hast du jetzt eigentlich Heimspiele bis zu der Pause im Oktober und auch danach sogar, glaube ich, noch ein, zwei, die sind jetzt nicht unbedingt die größten Brocken, die dann nach Stuttgart kommen werden.
Freiburg-Mainz jetzt erstmal, ja, also da empfiehlt es sich, Punkte zu holen, ja, wäre ganz wichtig, ohnehin wichtig, natürlich, Binsenweisheit, dass er gerade als Aufsteiger wichtig, dass sie gut in die Saison reinkommen, vielleicht sogar so ein bisschen eine Euphorie entwickeln. Aber man ist eben auch schon im Grunde ein bisschen unter Zugzwang, weil das dann gegen später die guten Mannschaften kommen, das wissen wir halt auch. Und dann wäre es natürlich gut, wenn da schon ein paar Punkte da sind bis dahin.
Richtig. Richtig. Wir werden sehen, wie sich's gestaltet. Glaubst du denn, dass diese Dreierkette, unser Kollege Heiko Hinrichsen hat da die Woche schon auch drüber mal geschrieben, auch das lest ihr in der App, dass das die präferierte Grundordnung, hat es ja auch in Rostock jetzt gesehen hinten.
Glaube ich, ja.
Dass das sie ist für die nächsten Wochen?
Glaube ich, ja. War ja das erste Mal bei dem denkwürdigen Spiel gegen Sandhausen letzte Saison nach dem Kreis-C-Desaster, als Materazzo dann plötzlich die Dreierkette ausgegraben hat und dann kam plötzlich die wundersame Wende. Ja, also auch jetzt in Rostock fand ich standen die gut. Also es spricht viel für die Dreierkette, ja, auf jeden Fall. Ja, es erfordert natürlich, dass die Außen auch ein bisschen defensiv denken. Silas ist natürlich einer, der eher offensiv denkt.
Wobei gerade bei ihm habe ich gegen Rostock, ich habe 7 Defensivsprints gezählt.
Ja,
ich habe 3 oder 4 hat er Bälle abgefangen, ja, oder defensiv Zweikämpfe dann gewonnen. Also
ja,
das meinte ich vorhin, genau, mit der taktischen Reife, da hat sich was getan bei ihm und das wird aber ganz sicher ein ganz großer Faktor sein, denn wenn du mit diesen Wingbacks spielst, ob das jetzt links Gonzales, rechts Silas ist oder Massimo Sosa oder wie auch immer du die interpretierst, aber diese Rolle, diese Wingback-Rolle, die impliziert natürlich, die setzt voraus, dass du erstens mal extrem laufstark sein musst, weil du musst marschieren ohne Ende. Und sie setzt halt voraus, dass du nicht nur nach vorne denken darfst, sondern du musst eben genauso ein Umschaltverhalten in die Defensive zeigen, wie du es in die Offensive zu zeigen hast.
Ja, das ist das ganz Entscheidende. Ja. Also es war vielleicht in der zweiten Liga noch nicht in dem Maße nötig. Ja, da könnte man vielleicht auch mal stehen bleiben. Aber jetzt würde das natürlich was gnadenlos bestraft, wenn man da zu viel Räume lässt. Ja.
Dann haben wir davor einen Zweierriegel. Oder ein Ein-Mann-Bodyguard. Was meinst du? Spielt er mit Mangala, Endo, Doppel-6 oder lässt er den Endo zwischen Dreier und davor vielleicht noch ein Vierer-Kettchen so als Staubsauger agieren?
Ich glaube die zwei. Ja. Klar, Mangala ist ja dann immer die Frage, wie man die Zahlenreihe dann definiert.
Ja, natürlich, das sowieso.
Aber klar, Endo als Zentraler vor der Abwehr, der kann das. Ich traue ihm das auch in der Bundesliga zu. Ja, also auch da habe ich im Grunde meine Meinung so ein bisschen geändert. Ja. Also ich finde, der hat sich wahnsinnig gut entwickelt. Ja. Und Mangala, der natürlich ein bisschen offensiver denkt und auch mal mit nach vorne geht. Also ich finde das ein sehr, sehr gutes Gespann.
Übrigens sehr starke Parade von Kolke. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast.
Ah, ein schöner Spielzug.
Aber ganz ehrlich,
schöner Schlenzer.
Sowas liebe ich ja. Wenn du aus dem Backfield, aus dem hinteren Feld kommst und dann nicht diese, was ja jeder in der Kreisliga macht, dasselbe. Ja, draufhufen und gucken, dass du gut triffst. Und wenn entweder schießt ein Loch ins Netz
oder
er, geht halt, er liegt halt im Neckar. So im, ja?
Und die anderen rufen durchstarten.
Genau.
schon bevor du schießt.
Genau so ist es. Und Orell hat das richtig geil gemacht. Schön Innenseite genommen, sich das Eck ausgeguckt, sauber getroffen, gut Druck auf den Ball auch. Das wäre ein wunderschönes Tor geworden.
Und geil gehalten.
Ja. Wenn eben nicht der Kollege Kolke mal schön darunter, also richtig top von beiden. Ja. Das muss man ja auch immer, ich finde, das kommt manchmal auch zu kurz. Ja. Dieses, du musst in der Situation musst einfach beide loben. Das haben beide absolut richtig gut gemacht. Ja.
Und ja, ich finde Mangala einen geilen Spieler. Ja. Also der kann natürlich noch viel, viel mehr aus sich rausholen. Aber wenn ich dem so anschaue, ich kann beim Fußballspielen zu, ja, weil der technisch wirklich super ist, weil der wahnsinnig gedankenschnell, handlungsschnell ist, weil der auf Lösungen findet auf engstem Raum, weil der spielintelligent ist. Also toller Spieler, der noch mehr aus, deutlich mehr aus seinem Potenzial machen muss und machen kann, aber guter Mann.
Ja. Dann haben wir davor den Kollegen Castro. Dann haben wir den Kollegen Didavi, wo da echt, also wo ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass Clemens spielt. Weil der so in der Vorbereitung, ich war in Kitzbühel mit dabei und so, der hatte die Nase vorn für mich.
Tatsächlich, ja.
Ja. Und da wird es vielleicht aber auch jede Woche echt auf den Trainingseindruck ankommen. Auf wen
Clemens, Clemens ist auch ein ganz feiner Fußballer, von dem ich mir
der Beste in der Truppe,
wenn du mich fragst. Ja, mag sein, von dem ich mir wünschen würde, dass er sich ein bisschen mehr zutraut. Ja? Dass,
ja.
Dass er nicht immer nach hinten abdreht mit dem Ball, dass er. Aber ja, ihm fehlt wahrscheinlich, so platt es sich anhört, ihm fehlt wirklich mal eine Kiste. Ja? Der hat letztes Jahr keine gemacht, hat ein paar Chancen gehabt. Also der ist nicht angekommen, wäre natürlich viel zu viel gesagt. Er ist natürlich angekommen beim VfB, er fühlt sich ja auch wohl, ist auch ein super Typ, finde ich. Ich mag ihn total gern. Ja, und würd mich total freuen von ihm, wenn der mal ein Tor macht, ja, und dann vielleicht auch so ein bisschen Ballast abfällt.
Ja. Ja, wir sind gespannt. Ich bin weiterhin guter Dinge, dass es noch passiert. Und ich fand ihn auch jetzt als gegen Rostock, als er reinkam, war das jetzt nicht alles schlecht, was ich da von Philipp gesehen habe. Gut, was mir jetzt eigentlich noch zu sagen bleibt, ist, dass wir gerne eure Meinung hören würden. Wir haben nämlich gerade in der App und auf Stuttgarter Zeitung Nachrichten.de und natürlich auf unseren Social Media Kanälen eine Umfrage platziert, eine Saisonprognosen-Umfrage. Ihr könnt also wählen, wo es für den VfB hinreichen wird. Wird es Relegation, Abstieg, wird es unteres Mittelfeld, oberes Mittelfeld, wird es gar die Verfolgerränge, vielleicht sogar internationale Plätze oder sogar Platz 1 bis 4, das heißt Champions League-Ränge. All das ist wählbar. Könnt ihr also abstimmen, euch die Finger wund klicken und wir werden dann mal gucken am Freitagnachmittag, wie denn so das Ergebnis ausfällt und es dann entsprechend verkünden über unsere Kanäle und da einfach versuchen. Ja, es hängt ja an euch. Also wenn je mehr Leute mitmachen, umso repräsentativer ist das Ergebnis. Deswegen geht in die App, geht auf unsere Plattformen und schaut euch die Umfrage an und stimmt ab. Marco, willst du jetzt noch einen Versuch nehme ich noch? Willst du tatsächlich eine klare Platzierung?
Ein Platz oder was willst du denn hören?
Nimm doch einfach die Umfrage jetzt. Also 1 bis 4, 5 bis 8. 8 bis 12, 12 bis 15 und 16 bis 18. Diese Option hast du.
Okay, dann nehme ich, dann spiele ich auf Nummer sicher 12 bis 15 war es gerade.
Ne? Guter Mann.
Aber eher 12 als 15.
Guter Mann, ich hätte es genauso gemacht. Schön. Ein bisschen Understatement tut, glaube ich, in Sachen VfB Stuttgart nach den, sage ich mal, Auf und Abs des letzten Jahrzehnts, muss man ja schon fast sagen. Not und insofern glaube ich 12 bis 15 mit
der Tendenz sind wir uns einig?
Richtung 12. Ja, wir sind uns einig.
Okay,
wir sind uns einig. Ich würde genauso abstimmen. Das war's, Marco. Hast dich prima geschlagen.
Vielen Dank.
Ich hoffe, es kommt kein weiterer Rapportaufruf vom FC Hansa, der dich jetzt nochmal sprechen möchte, aufgrund deiner Eindrücke, die du geschildert hast.
Nochmal einbestellen vielleicht von irgendeinem ehemaligen DDR-Sicherheitsmann.
Ja. So sieht's aus.
Warum nicht?
Für euch da draußen, ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht, wie immer. Mir bleibt zum Schluss nur noch die Bewerbung unserer Kanäle. Abonniert unseren Newsletter unter www.sdn.de/meinvfb-newsletter. Kommt immer freitags, an diesem Freitag vom Kollegen Gregor Preis, wenn ich richtig informiert bin. Dann habt ihr natürlich auch unsere anderen Kanäle, wo wir euch Inhalte anbieten. Sei es Videos auf YouTube, sei es Stories, Live-Formate auf Instagram, sei es unsere App, wo ihr alles findet, was wir als Redaktion für euch produzieren an multimedialen Inhalten rund um den VfB Stuttgart. Dann haben wir unsere Präsenzen auf Facebook, auf Twitter, wo ihr uns folgen könnt, wo ihr in die Kommunikation mit uns treten könnt. Und dann nehmen wir diesen Faden, so es denn möglich ist, auf in einem der nächsten Folgen und antworten, so gut es eben geht, auf eure Fragen und Wünsche. Marco, nochmal herzlichen Dank.
Danke dir, Philipp.
Die 124. Folge ist in der Kiste. Ich sage Tschüss und bis nächste Woche.
Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.